Zu Anfang eine kurze Geschichte. Kennt ihr die Geschichte vom Pfarrer, der Urlaub in Afrika macht? Also ein Pfarrer macht Urlaub irgendwo so in der Pampa in Afrika im Hinterland und da wird er plötzlich von einem Rudel Löwen umzingelt. Und er überlegt, was er machen soll und er merkt schnell, naja, irgendwie fliehen wird schwierig und da fällt ihm ein, er könnte beten. Und so fällt er auf die Knie und er schließt die Augen und er betet, ja Gott, sei mir gnädig, verschon mich und mach, dass diese Löwen sich wie echte Christen verhalten. Als er die Augen wieder aufmacht, sitzen die Löwen im Kreis um ihn herum, haben brav ihre Pfoten gefaltet und sie beten, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Okay, also, Gebet ist eine spannende Sache, oder? Und wir wollen heute einsteigen in eine Predigtreihe übers Gebet. Das heißt, die nächste Zeit über werden wir uns immer wieder so unterschiedliche Aspekte, so ja, Facetten des Gebets anschauen und das miteinander einfach mal näher unter die Lupe nehmen. Gebete aus der Bibel, gucken, was hat Jesus uns übers Beten gelehrt und ja, was gibt's für verschiedene Arten, Formen, Möglichkeiten zu beten. Und ich find's richtig, richtig toll, dass wir parallel dazu auch so eine ganze Reihe an unterschiedlichen Kleingruppen haben, speziell auch zum Thema Gebet, ja, so eine richtige Vielfalt. Und ich glaube, das ist einfach eine total gute Ergänzung und bereichert sich gegenseitig, ja, Gottesdienste, Gottesdienstreihe, aber eben auch die Kleingruppen unter der Woche, wo man das Gehörte ganz praktisch leben kann, miteinander, füreinander beten kann und auch vielleicht neue Arten des Gebets nochmal kennenlernen und ausprobieren kann. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, schau gerne nochmal in die Kleingruppenbroschüre rein und nimm das wirklich wahr, auch so ja eine Gruppe unter der Woche zu besuchen, weil es einfach eine ganz bewusste Ergänzung auch darstellen soll zum Gottesdienst. Ja, der Pfarrer in Afrika, der hat ja so seine Erfahrung mit dem Gebet gemacht. Und ich weiß nicht, was dir als erstes so durch den Kopf geht, wenn du ans Beten denkst. Ich meine, jeder von uns bringt da ja auch was mit, irgendwie Erlebnisse oder ja, vielleicht auch so Prägungen aus der Kindheit, wie man so aufgewachsen ist, Gefühle. Für den einen oder anderen ist Beten vielleicht total positiv besetzt und du merkst immer, du bist da so richtig im Flow, wenn es ums Beten geht. Bei anderen ist es vielleicht auch ein Stück weit so, dass sich so ein bisschen Gebetsfrust irgendwie aufgestaut hat oder du so ein bisschen eine Gebetsmüdigkeit hast. Bestimmt sind auch Leute hier, die irgendwie so ihre Zweifel haben, ja, mit dem Gebet, bringt das überhaupt, Fragen haben. Manche empfinden vielleicht auch so einen innerlichen Druck irgendwie und ganz, ganz oft ist es doch auch bei Christen so, dass dieses Gefühl echt auch so ein bisschen mit einem schlechten Gewissen irgendwie verbunden ist, also dieses Thema schlechtes Gewissen hervorruft, weil man denkt, man müsste doch irgendwie auch mehr beten. Mein Wunsch ist für diese Reihe, dass wir Gebet mehr und mehr mit Freude in Verbindung bringen. Denkst du vielleicht Gebet, Freude, ja war's denn jetzt, ja? Aber dass das irgendwie so zusammengeht und auch zusammenpasst, ja? Dass das Gebet was ist, wo wir richtig Freude dran haben, wo wir Lust dran haben, wo wir uns drauf freuen, dass es gar nichts so Belastendes und Stressiges irgendwie ist, sondern dass wir einfach Freude haben am Gebet, ja. Und ich finde hier diesen Diamanten, diesen Edelstein auch so schön, dass Gebet einfach was ist, was kostbar ist, ja. Was Wertvolles, was Schönes ist in unserem Leben und wo wir auch nochmal so ein bisschen andere und neue Facetten nochmal kennenlernen. Und ich muss sagen, ich will mich das selber auch echt auf den Weg machen und mich nochmal neu aufmachen auch zu diesem Thema und ich bin richtig gespannt drauf, was Gott da so, ja, in der kommenden Zeit für uns bereithält. Ja, Freude am Gebet. Warum Freude am Gebet? Zunächst mal ist es einfach eine Hammersache, dass, wenn wir es tief in unserem Herzen verstehen, dass es ein totales Vorrecht ist, dass wir zu Gott kommen können, dass es ein echtes Privileg ist, dass die Tür zu Gott geöffnet ist. In Epheser 2, Vers 18 heißt es, denn dank Jesus Christus haben wir alle freien Zutritt zum Vater. Das ist so ein Geschenk. Der Weg zu Gott ist frei. Hat jemand von euch in letzter Zeit mal versucht, bei irgendeinem Facharzt einen Termin zu kriegen? Manche lachen. Ja, wenn man das so anruft, wie ist das? Im Normalfall irgendwie geht gar keiner hin ans Telefon. Also irgendwie das klingelt, aber keiner nimmt ab. Oder du hängst vielleicht in der Warteschleife, die nie endet. Also irgendwann fliegst du raus. Oder vielleicht kommst du irgendwann nach Stunden, nach Tagen, irgendwann irgendwo durch und wirst vertröstet, wirst abgewimmelt. Wenn du Riesenglück hast, irgendwann kriegst du irgendwo einen Termin mit einer akuten Sache, vielleicht so in einem Dreivierteljahr oder so. Hey, mit Gott ist das so anders. Wir haben freien Zutritt. Wir können kommen. Er ist da jederzeit. Und ich kann kommen, wie ich bin. Egal, wie mein Tag war. Egal, wie ich drauf bin. Egal, ob ich vielleicht auch gerade Mist gebaut habe und Sachen nicht so laufen. Ich darf zu Gott kommen. Ohne Termin. Ohne irgendwie davor was abarbeiten zu müssen. Spezielle Sachen mitbringen zu müssen. Die Tür für mich ist einfach auf. Wer schon mal im Alpha-Kurs dabei war, der erinnert sich bestimmt an diese Geschichte vom Soldaten, der zum Präsidenten durchkommen wollte. Erinnert sich noch jemand? Das war in so einem Clip dargestellt. Ich fand den total eindrücklich. Ich versuche es mal zu erzählen. Also da war ein Soldat und der hat irgendwie ein ganz wichtiges, dringendes Anliegen gehabt. Keine Ahnung, irgendwie eine Not zu Hause. Und er wusste, er muss unbedingt zum Präsidenten, weil der kann ihm helfen. Irgendwie braucht er eine Genehmigung oder Sondererlaubnis, irgendwas. Und er versuchte alles, um zum Präsidenten durchzukommen. Aber er hatte keine Chance, weil natürlich war der Regierungspalast abgeriegelt und da waren überall Wachen davor und die haben ihn nicht reingelassen. Hat auch alles nichts genützt, alles betteln, alles bitten, alles diskutieren, nichts. Also war einfach kein Zutritt für ihn. Und dann sitzt der Soldat da auf einer Parkbank irgendwo neben dem Gebäude, ziemlich resigniert und niedergeschlagen. Und es kommt ein kleiner Junge vorbei. Und der Junge sieht diesen traurigen Mann und er fragt ihn, was los ist und so. Der Soldat erzählt ihm seine Geschichte. Und der Junge nimmt ihn dann einfach an der Hand und sagt, komm mit. Und dann gehen sie zum Tor und was Erstaunliches passiert, nämlich die Wachen treten zur Seite und sie können einfach durchgehen. Und der Soldat, der weiß gar nicht, wie es um ihn geschieht, weil sie gehen von Tür zu Tür durch die durch die Gänge des Palasts, durch die verschiedenen Räume, überall sind die Türen auf, die Wachen machen Platz, niemand hält sie auf. Und dann erreichen sie das Büro vom Präsidenten. Und der Präsident ist eigentlich gerade in einer ganz wichtigen Angelegenheit beschäftigt. Aber als er die beiden sieht, steht er auf, lächelt, breitet die Arme aus und sagt, mein Sohn, was kann ich für dich tun? Und ich finde das so ein cooles Bild, wie dieser Sohn dem Soldaten Zugang verschafft hat zu seinem Vater, zum Präsidenten. Und ich glaube, das ist auch das, was Epheser 2 meint, dass wir dank Jesus, ja, dem Sohn Gottes, dass wir alle dank Jesus freien Zutritt zum Vater haben, zum Vater kommen können. Er ist nicht der Präsident, aber hey, noch viel mehr, oder? Er ist der Schöpfer, der Allmächtige, König aller Könige. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Tür. Und er hat es möglich gemacht, mit seinem Tod am Kreuz, dass jeder einzelne von uns kommen kann, Kontakt haben kann, Gemeinschaft haben kann mit Gott, ins Gespräch kommen kann mit Gott, dass wir beten können. Ja? Was für ein Geschenk, was für eine Freude, dass der Weg frei ist, dass die Tür offen steht. Die Bibel verspricht, das ist mein zweiter Punkt, dass es auch eine Freude ist, Gott zu begegnen. Freude an Begegnung. Psalm 16, Vers 11 lesen wir, dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Und genau darum geht es beim Gebet. Es geht nicht in erster Linie um viele Worte machen, viel reden, viel sagen, sondern es geht darum, Hosea hat es ja vorher auch schon so ein bisschen da angedeutet, es geht darum, bei Gott zu sein, Gott zu begegnen, mit Gott verbunden zu sein und einfach in seiner Gegenwart auch erfüllt zu werden. Ein bekannter Theologe, Henry Nouwen heißt der, der hat gesagt, Gebet ist nicht das Aufsagen von Worten, sondern das Öffnen des Herzens. Und wenn wir unser Herz für Gott öffnen, wenn wir Gott nahe sind, dann sagt die Bibel, dann wird sich Freude breit machen. Denn da, wo Gott ist, in seiner Gegenwart, gibt es Freude in Fülle. Und David, er schreibt diesen Vers in seinem Gebetsbuch, ja, in den Psalmen. Und er schreibt das nicht nur vom Schreibtisch heraus, sondern aus einer ganz persönlichen Erfahrung. Denn er erlebt eben genau das inmitten all seiner Not. Und der hatte manchmal ganz schön verworrene und chaotische Lebensumstände. Erlebt er immer wieder, auch an anderen Stellen schreibt er das, so eine übernatürliche Freude in der Gegenwart Gottes. Und dazu lädt uns auch Jesus ein, Gebet wirklich zu entdecken als so ein Schatz, die Begegnung, die Freude für uns bereithält. Und als Jesus in der Bergpredigt so einige Basics lehrt zu verschiedenen Themen und auch über das Gebet spricht, da spricht er auch das mit an. Und er sagt, Matthäus 6, ab Vers 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bettet. Das ist doch cool. Und es macht einfach nochmal deutlich, dass es beim Beten überhaupt nicht darum geht, irgendwas zu bringen, irgendwas zu machen. Ja? Nicht mal große Worte zu machen, nicht mal viel zu reden, sondern es geht, wie wir es in dem Zitat gehört haben, wirklich um das Öffnen des Herzens, sich bereit zu machen, einfach für Begegnung mit Gott, mit dem Gott, der gegenwärtig ist, sagt uns die Bibel. Und Jesus fordert uns auf, hey, such dir einen Ort, wo du ungestört bist. Geh in dein Zimmer oder irgendwo hin, wo du Ruhe hast. Jesus sagt, schau, dass du nicht so abgelenkt bist, also schließ die Tür. Vielleicht würde er zu uns heute auch sagen, mach mal den Flugzeugmodus an auf deinem Handy. Ja, und sei einfach da. Sei da und erlebe, dass auch Gott da ist. Hab Begegnung, das ist Gebet. Und Jesus sagt hier, Gott sieht dein Herz und er weiß, was du brauchst. Schon bevor du ihn darum bittest, weiß er das. Und ich finde diesen Zuspruch so cool. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also Gebet ist nicht nur irgendwie etwas Anstrengendes, sondern in dieser Begegnung, ja, hält Gott so viel für uns bereit. Und wie David auch sagt, wirklich eine Fülle an Freude in seiner Gegenwart. Im dritten Punkt geht es darum, dass wir auch wirklich Freude haben dürfen über Veränderung, die geschieht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen mit Gebetserhörungen bisher so sind. Ja? Vielleicht hast du da schon echt richtig coole Erfahrungen gemacht. Jemand hat mal gesagt, das habe ich mir gemerkt, wenn ich bete, geschehen merkwürdige Zufälle. Wenn ich aufhöre zu beten, hören zufällig auch die Zufälle auf. Vielleicht würdest du es auch bei dir so irgendwie umschreiben, ja, dass du schon ganz schön viele coole Zufälle erlebt hast, also einfach weiß auch Gott war da drin. Vielleicht lief es mit Gebetserhörungen auch so ein bisschen anders als gedacht. Also ich glaube, der Pfarrer mit dem Löwen, der hat sich das auch irgendwie anders vorgestellt mit seiner Gebetserhörung. Vielleicht hat sich auch irgendwie scheinbar nicht so viel bewegt oder getan und du hast da so ein paar Fragezeichen. Aber ich möchte dir wirklich zusprechen, Gebet bringt Veränderung. Gebet macht einen Unterschied. Und ich glaube auch, dass Gott jedes Gebet hört. Ich habe nicht gesagt, dass Gott jedes Gebet erhört, so wie wir uns das vorstellen, aber ich glaube, dass Gott jedes Gebet hört. Und es gibt ja so dieses bekannte Bild von der Ampel, ja, das irgendwie ja sehr greifbar ist, weil manchmal ist eine Ampel auf grün geschaltet, ja, und auch in unserem Gebetsleben, wir beten etwas und Gott erhört dieses Gebet und das ist richtig cool und wir freuen uns, das ist eigentlich oft das, ja, was wir ja am meisten uns wünschen und schön, wenn das so passiert, aber manchmal eine Ampel, ja, die hat ja nicht nur grün, Manchmal ist sie auch auf Orange. Und das kann sein, ja, dass das Gebet irgendwann schaltet schon noch auf Grün, aber es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt da. Gott hat ein anderes Timing und es ist erstmal noch Warten angesagt. Und manchmal, kennt bestimmt auch jeder aus seinem Leben, ist eben die Ampel auch auf Rot. Und das Gebet wird so nicht erhört. Manchmal sind wir vielleicht sogar im Nachhinein ganz froh und denken, ach, wie gut, dass Gott dieses Gebet so nicht erhört hat. Ja, das wäre ja gar nichts gewesen. Manchmal verstehen wir es auch nicht, warum dieses Gebet so nicht erhört wurde, können das nicht einordnen. Und trotzdem, ich bin mir sicher, Gott hört jedes Gebet. Und so ja, heißt es auch in der Bibel, in Philipper 4, Vers 6 und 7, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und dann kommt es, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Also, was Paulus hier schreibt, ist, wir sollen uns im Gebet mit allem, dürfen wir uns an Gott wenden. Und dann, heißt es, dann wird die Ampel sofort auf Grün umgeschaltet? Nein, das steht hier nicht. Aber es steht hier, dass sich dann was tun wird, nämlich, dass sich der Friede Gottes ausbreiten wird in unserem Herzen. Es ändern sich vielleicht nicht die Umstände, vielleicht nicht die Menschen um mich herum, ja, nicht die Situation, in der ich bin, aber es ändert sich etwas in mir. Der Friede Gottes, der gar nicht so logisch zu begreifen ist, ja, der größer ist, als ich das mit meinem Verstand fassen kann, der wird mich bewahren, der wird mich ausfüllen, heißt es hier. Und wenn Paulus das schreibt, dann hat es echt einen Härtetest bestanden, weil er schreibt, auch genau diese Zeilen schreibt er aus dem Gefängnis heraus. Während er in Gefangenschaft sitzt, sein Leben auf dem Spiel steht, ja, er eigentlich damit rechnen muss, auch hingerichtet zu werden. Das ist ja eigentlich so überhaupt gar keine Situation, wo man nur ansatzweise Frieden verspürt, normalerweise. Aber Paulus war da eben wirklich im Gebet und er hatte diese Verbindung mit Gott und er hat genau das erlebt, dass sein Gebet wirklich einen Unterschied macht, dass, ja, dass er wirklich diesen Frieden erlebt. Und so schreibt er diesen Philipperbrief, der auch bekannt ist als oder bezeichnet wird als Freudenbrief, weil so, so oft das Wort Freude darin vorkommt, ja. Und das kommt nicht aus Paulus selber heraus, auch diese Freude und dieser Frieden, sondern er erlebt wirklich ja die verändernde Kraft vom Gebet. Und das dürfen auch wir erleben, wenn wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen, dass es wirklich Veränderung bringt. Zuallererst bei mir selber, in meinem Herzen, das haben wir fest zugesagt. Aber es ist cool, dass wir es so oft auch erleben dürfen, dass sich doch auch Situationen wirklich verändern. Wir lesen das in der Bibel von vorne bis hinten, ja, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott Wunder getan hat, wie unmöglich es auch möglich wurde. Und Gott hat sich nicht verändert. Er ist heute derselbe und auch immer wieder dürfen wir das erleben in unserem Leben, auch hier in der Gemeinde, dass wenn wir uns eins machen, wenn wir für Dinge beten, ja, dass Gott wirklich eingreift. Und ich möchte jeden da auch ermutigen, wirklich diese Gebetserhörung, diese Freude an der Gebetserhörung auch echt zu teilen, ja, auch so in der kommenden Zeit. Das wäre so stark, wenn wir hier auch in den Gottesdiensten einfach, ja, wirklich von Gebetserhörungen, ja, berichtet bekommen, uns da gemeinsam freuen können, wenn du einfach erzählst, auch in deiner kleinen Gruppe, in deinem Hauskreis, in den Gesprächen von dem, was Gott, ja, in deinem Leben tut, wie er Gebet erhört. Dass wir uns alle miteinander echt freuen können an der Kraft des Gebets. Ich möchte enden mit einer Geschichte, mit einer wahren Geschichte zum Gebet, die mich ja richtig berührt. Und seit ich die zum ersten Mal gehört habe, hat die mich irgendwie nie ganz losgelassen. Ja? Ich hatte die immer so, hat mich irgendwie immer begleitet. Und ich habe nochmal etwas nachrecherchiert und ja, möchte die Geschichte gerne mit uns teilen. Das war so um das Jahr 1940. Da hat ein Theologieprofessor mit einer Gruppe von Studenten eine Studienreise gemacht, einmal quer durch England, so mit dem Ziel, einfach an bedeutende Orte zu kommen, wo geistlich einfach, ja, was passiert ist, wo Gott gewirkt hat, wo geistliche Aufbrüche passiert sind. Und einer der Höhepunkte war, dass dann auch ein Besuch anstand in dem Museum der Methodisten. Methodisten, das ist so eine Erweckungsbewegung aus dem 18. Jahrhundert. Und dieses Museum war untergebracht in dem ehemaligen Pfarrhaus von John Wesley. John Wesley haben bestimmt die meisten schon mal irgendwie gehört, denke ich. Genau, so sah er aus, schon ein paar Tage her. Ja, John Wesley, er ist Gründer der methodistischen Kirche, eigentlich ursprünglich anglikanischer Priester, und er wollte so, ja, auch frischen Wind reinbringen in die anglikanische Kirche, aber aus diesem Aufbruch heraus entstand eben die methodistische Kirche. Und John Wesley war ja einfach so bekannt für, ja, wirklich seine Leidenschaft im Glauben, im Gebet, seine Predigten und auch sein Engagement für soziale Gerechtigkeit, ja. Das war ihm ganz, ganz wichtig. So einer seiner berühmtesten Zitate ist: Tue all das Gute, das du kannst, auf alle Arten, die du kannst, mit allen Mitteln, die du kannst, an allen Orten, die du kannst, zu allen Zeiten, die du kannst, für alle Menschen, die du kannst, solange du nur kannst. Also, der war echt pragmatisch, ja? Okay. Und da war eben dann diese Studentengruppe, die dieses Haus besichtigt hat, und der Professor hat sie so durch die unterschiedlichen Räume geführt und ihnen so, ja, einfach so ein bisschen Hintergründe erzählt, auch Anekdoten über John Wesley. Und dann kamen sie in sein Schlafzimmer und der Professor hat gesagt: Ja, guckt euch mal hier um, fällt euch denn hier irgendwas auf? Und die Studenten waren echt bewegt, weil neben dem Bett von John Wesley waren so sichtbare Dellen im Holzboden drin, ja. So Einkerbungen im Holz, wo man gesehen hat, da ist das Holz so richtig abgenutzt, weil das waren die Spuren davon, dass dieser Mann da über Jahre hinweg immer wieder wirklich im Gebet auf den Knien lag, dort neben seinem Bett vor Gott war, ja, und einfach im Gebet zu Gott gerufen hat. Und das hat der Professor dann den Studenten auch erklärt, was für ein leidenschaftlicher Beter John Wesley war, wie er wirklich für Erweckung und Erneuerung auch eingestanden ist im Gebet, und eben richtig krass und eindrücklich auch für die Studenten, das dann so mitzukriegen, ja, was aus diesem, ja, wie aus diesem Gebet heraus dann wirklich geistliche Aufbrüche auch passiert sind. Nachdem die Besichtigung beendet war, haben sich alle Studenten wieder zurückgemacht zum Bus, und der Professor hat so durchgezählt, gecheckt, sind alle im Bus. Ja, ihr Teens, ihr kennt das wahrscheinlich auch, Klassenausflug irgendwie, ja, der Lehrer guckt nochmal, sind alle da, es wird gezählt, ja. Und ein Student hat gefehlt, ja, einer war nicht da, also der Professor wieder zurück zum Haus, nochmal gucken, wo ist der Vermisste abgeblieben, hat ihn erst nirgends gefunden, aber dann hört er, wie irgendwo jemand betet. Und er geht dem so nach und findet diesen vermissten Studenten im Schlafzimmer, kniend neben dem Bett von John Wesley, da auf dem abgenutzten Holzboden. Und er hört, wie er betet: Do it again, Lord. Would you do it again? And would you do it with me? Also, Herr, mach's nochmal. Gott, würdest du es nochmal tun? So Erweckung, so, ja, Bewegung, Veränderung schenken. Und würdest du mich gebrauchen? Und der Professor legt dem Mann die Hand auf die Schulter und sagt: Hey, komm, Billy, komm mit, es ist Zeit zu gehen, wir müssen los, alle warten im Bus auf dich. Und dieser Student, Billy, war niemand anders als Billy Graham. Ja? Billy Graham, der voller Sehnsucht, voller Hingabe gebetet hat: Gott, gebrauche mich. Gott, würdest du es nochmal tun, Erweckung schenken. Und Billy Graham, ich denke, die allermeisten haben ihn irgendwie, irgendwo seinen Namen schon mal gehört, sind in Berührung gekommen. Er wurde ja wirklich einer der prägendsten, einflussreichsten Prediger, Evangelisten des 20. Jahrhunderts. Ja. So ein unvorstellbarer Segen, der von diesem Mann ausging. Ja. Er predigte in über 185 Ländern, muss man sich mal vorstellen. Ja. Mehr als 200 Millionen Menschen waren bei seinen Veranstaltungen dabei und Hunderttausende kamen durch ihn zum Glauben. Er war auch im Radio präsent, im Fernseher, Bücher, bis ins hohe Alter. Ja, der wurde fast 100 Jahre alt und zuletzt war er fast blind, fast taub, aber der war am Start, ja, voller Leidenschaft für das Reich Gottes unterwegs bis zum Ende. Als junger Student hat er gebetet auf seinen Knien, do it again, Lord, would you do it again and would you do it with me? Es ist so unglaublich, ja, wie Gott einfach Gebet auch erhört. Gerade auch, wenn wir wirklich nach seinem Willen bitten, wenn wir uns eins machen mit dem Herzen Gottes. Ja? Unser Gebet hat Kraft. Gebet bringt Veränderung. Und ja, diese Geschichte darf uns einfach auch so mitbegleiten. Ich möchte gerne mit uns zum Abschluss beten. Ja, Gott, wir danken dir für solche Männer und Frauen vor uns, die solche Beter waren, die gebetet haben auch für unser Land, die gebetet haben für unsere Zeit, die gebetet haben auch für uns ganz persönlich. Danke für Menschen, die für uns gebetet haben, die so einen großen Anteil daran haben, dass wir heute hier sind. Danke wirklich für die Kraft des Gebets. Und danke Gott, dass die Tür zu dir offen steht, dass wir zu dir kommen können, hier und jetzt, so wie wir sind. Danke, Jesus, dass du durch dein Kreuz den Weg zum Vater freigemacht hast und dass du uns wirklich einlädst, so wie dieser kleine Junge, wirklich einlädst, deine Hand zu ergreifen, dass du uns wirklich zum Vater führen willst. Und ich möchte dir das zusprechen. Der Weg zu Gott ist wirklich frei für dich. Und du kannst auch heute, wenn du das vielleicht auch noch nie gemacht hast, wirklich ganz bewusst durch diese offene Tür gehen. Einfach im Gebet zu Gott kommen, sagen, Gott, hier bin ich. Ich will dich kennenlernen. Ich will in Verbindung mit dir kommen. Ja, Jesus, danke, dass du die Jünger gelehrt hast zu beten. Und unser Gebet ist, dass du auch uns lehrst zu beten. Dass du uns eine neue Freude wirklich gibst, auch am Gebet. Herr, wirklich Freude an der Begegnung mit dir. Freude, ja, das zu spüren, das zu erleben, wie Gebet wirklich Veränderung bringt, in unseren Herzen drin, aber auch, ja, um uns herum. Und ich bete wirklich, dass, ja, sich eine ganz neue Freude einfach breit macht am Gebet. Das Gebet nichts so Schweres ist oder irgendwie, ja, was so Druck verursacht bei uns, sondern, ja, dass da eine ganz neue Leichtigkeit reinkommt, auch wirklich eine neue Leidenschaft her. Entfach du das in uns, wirklich diese Gebetsfreude, Freude daran, dir nahe zu sein, Freude daran, dir zu begegnen. Herr, ich bete wirklich, dass dein Herzschlag immer mehr zu unserem Herzschlag wird, wirklich so in deiner Gegenwart, dass wir wirklich beten nach deinem Herzen, dass wir auch eine betende Gemeinde sind. Jesus, schaff du das, wirk du das durch deinen Geist. Halleluja. Amen.